Gut, dann beginnen wir mit der heutigen Veranstaltung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich sehr, Henrik Broder heute Abend in Leipzig begrüßen zu dürfen. Es ist mir des Weiteren eine große Freude, die heutige Veranstaltung zu moderieren und den Referenten kurz vorzustellen. Zunächst sei jedoch dem Bündnis gegen Antisemitismus Leipzig sowie der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Leipzig gedankt, die den heutigen Abend ermöglicht haben. Mein Dank möchte ich außerdem dem Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig aussprechen, das uns diesen Raum zur Verfügung gestellt hat. Mein Name ist Sebastian Vogt. Der studierte Volkswirt und Jurist Henrik Broder ist seit langem vielfältig journalistisch und publizistisch tätig. Bereits in den 70er Jahren schrieb er für das Satiremagazin Pardon. Anfang der 80er begann er in Israel zu arbeiten, veröffentlichte aber weiterhin in vielen deutschen Zeitschriften und Zeitungen, unter anderem in der Zeit, der Weltwoche und der Süddeutschen Zeitung. Außerdem moderierte er die Talkshow Leute aus dem Café Granzler in Berlin. Bis heute schreibt er vor allem für den Spiegel und Spiegel Online. Er erhielt viele Auszeichnungen für seine journalistische Arbeit, so zuletzt im Jahr 2005 den Schubert-Literaturpreis der Stadt Aalen. Henrik Broder ist außerdem Mitglied im publizistischen Netzwerk Die Achse des Guten, eine sehr lesenswerte Homepage www.achgut.de mit vielen interessanten Texten. Außerdem betreibt Henrik Broder eine eigene Homepage, auf der beispielsweise der Schmock der Woche verliehen wird, ein satirischer Preis für unterschiedliche Leistungen. Außerdem ist Henrik Broder Mitherausgeber des jüdischen Kalenders, einer jährlich erscheinenden Text- und Zitatensammlung deutsch-jüdischer Kultur. Von den vielen Büchern, die er verfasst hat, möchte ich an dieser Stelle nur die beiden aktuellen erwähnen. Und zwar ist im März 2002 dieses Buch erschienen, ich weiß nicht, inwieweit das zu sehen ist. Das Buch heißt Kein Krieg nirgends, die Deutschen und der Terror. Und es stellt eine Bestandsaufnahme der Reaktionen weiter Teile der deutschen Öffentlichkeit auf das von Islamisten angerichtete Massaker in New York City am 11. September 2001 dar. Es gab zwar nur wenige offene Apologeten dieses Terrorakts und diese waren entweder auf der antiimperialistischen Linken oder der extremen Rechten zu finden. Viel erschreckender aber waren die vielen Deutschen, die indirekt Verständnis dafür aufbrachten, sei es, dass sie von der Ausbeutung der Dritten Welt schwadronierten oder die Arroganz des Westens als Ursache für die zwar schlimme, aber doch irgendwie verständliche Tat ausmachten. Diese Form der Argumentation dünkt sich häufig kritisch und reflektiert, stellt jedoch nichts anderes dar als eine Umkehrung von Täter und Opfer und führt nolens volens zu einer Legitimation des Terrors. Wer mehr über die Verbreitung antiamerikanischer Ressentiments und auch terrorapologetischer Positionen wissen möchte, dem sei das Buch von Henrik Broder wärmstens empfohlen. Das neueste Buch, um das es heute Abend auch gehen wird, ist eine Neuauflage des ursprünglich 1986 erschienenen Buches Der ewige Antisemit über Sinn und Funktion eines beständigen Gefühls. Das hier ist die Neuauflage. Henrik Broder macht darin deutlich, dass der Antisemitismus keineswegs ein marginales Phänomen ist, das sich, wenn überhaupt nur, bei gesellschaftlichen Randgruppen findet, sondern in allen politischen Lagern und gerade auch, und das war das Schockierende und Neue des Buches, gerade auch auf der Linken, politischen Linken, vorhanden ist. Diese Diagnose von vor 20 Jahren ist erschreckend aktuell. So weisen neuere sozialwissenschaftliche Studien nach wie vor einen konstant hohen Prozentsatz an Antisemiten in der deutschen Gesellschaft aus. Natürlich gibt es aber, und nun zitiere ich aus dem Vorwort des Buches, faktisch keinen Antisemiten, der sich selbst als Antisemiten empfinden würde. Zitat Ende. Das heißt, der Hass auf Juden kommt heutzutage subtiler und indirekter daher und äußert sich meist als Antizionismus, das heißt als Aversion gegen Israel, den Staat der Juden. Ohne Antizionismus und Antisemitismus völlig gleichsetzen zu wollen, muss doch die enge Verwandtschaft betont werden. Wie ist es etwa zu erklären, dass 60% der Deutschen Israel für die größte Bedrohung des Weltfriedens halten? Damit rangierte die einzige westliche Demokratie im Nahen Osten vor dem Iran, einem Staat, der von fundamentalistischen Mullahs regiert wird, die ihren Antisemitismus laut hinausposaunen, die Shoah leugnen und nach Atomwaffen streben. Wie ist es zu erklären, dass über 50% der Deutschen der Meinung sind, Israel behandle die Palästinenser so, wie die Nazis die Juden behandelt haben? Woher kommt die fast schon obsessive Beschäftigung mit dem Israel-Palästina-Konflikt und im Gegensatz dazu die nahezu völlige Ignoranz gegenüber dem Völkermord und den Massenvertreibungen in Darfur? Woher rührt die Diskrepanz bei vielen Deutschen zwischen einem ideologischen, negativen Urteil über Israel und einer Unkenntnis über die historischen Hintergründe und die aktuelle Situation? Die heutige Lesung mit anschließender Diskussion wird hoffentlich zur Klärung der gerade aufgeworfenen Fragen beitragen können und in diesem Sinne aufklärerisch wirken. Ich bedanke mich nochmals sehr herzlich bei Ihnen, Herr Broder, für Ihr Kommen und übergebe Ihnen das Wort.
Vielen Dank, Herr Vogt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin erstaunt und freue mich, dass so viele junge Menschen da sind. Allein die ersten zwei Reihen sind alle zusammengenommen so alt wie ich alleine. Das ist streckenweise ein... Vielen Dank. Wir sind der gleiche Jahrgang ungefähr? Ja. Also wir beide heben das Durchschnittsalter hier ganz beträchtlich. Ja. Nein, ich finde das sehr schön, vor allem, weil ich damit nicht gerechnet habe. Es ist leider ein Thema, von dem ich geglaubt habe, mit meiner Generation wäre es erledigt. Und es erlebt eine neue Renaissance. Es ist wie mit den Moden, wissen Sie. Mal sind weite Hosen modern, dann wieder enge Hosen und dann werden die weiten Hosen wieder entdeckt. Und jeder Designer, der so etwas macht, glaubt, er hat die Hose neu erfunden. So ist es auch mit dem Antisemitismus. Er kommt in bestimmten Zyklen, in bestimmten Regeln immer wieder. Und das Problem, mit dem wir es zu tun haben, wir, ich meine damit weder die Juden noch die Nichtjuden, sondern Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, und das sind Gott sei Dank eben nicht nur Juden, wir sind den Antisemiten immer eine Nasenlänge hinterher. Das heißt, die sind uns voraus. Kaum haben wir den Antisemitismus der 40er, 50er, 60er, 70er Jahre analysiert, hat er sich schon in einen neuen verwandelt und tritt in das 21. Jahrhundert in einer sehr modernen Form. Wie Sie wissen, gibt es jetzt auch einige juristische Auseinandersetzungen um den Begriff Antisemitismus, vor allem um den sogenannten jüdischen Selbsthass. Nach der Lesung werde ich dazu einiges erzählen, weil außer mir ist noch unser Freund und Kollege Walter Schmidt im Saal. Wir werden demnächst wahrscheinlich ein Verfahren in Frankfurt zu bestehen haben, weil wir über zwei Juden, die in der Tat jüdische Selbsthasser und Antisemiten sind, gesagt haben, sie seien koschere Antisemiten. Und deswegen haben diese beiden koscheren Antisemiten gegen Walter Schmidt und mich zwei einstweilige Verfügungen erwirkt, die es uns verbieten zu sagen, sie seien koschere Antisemiten. Wir halten uns auch an diese einstweiligen Verfügungen und zitieren sie nur, nämlich des Inhalts, dass diese koscheren Antisemiten weder koscher noch Antisemiten sein wollen. Wie Sie wahrscheinlich in den letzten Tagen gelesen haben, ist David Öving in Österreich zu 3 Jahren Haft verurteilt worden, weil er im Jahre 89, also vor fast einer Generation, eine Rede gehalten hat, in der den Holocaust leugnete. Das tut er nach mehreren Monaten im Knast nicht mehr, was eindeutig auch den erzieherischen Wert von repressiven Maßnahmen beweist. Aber er ist halt der alte Drecksack, der er immer war und versucht halt nur, das Urteil dadurch etwas milder zu gestalten. Ich habe mit ihm weder Mitgefühl noch bin ich besonders froh über das Urteil, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Es zeigt aber nur, wo die gesellschaftliche Diskussion heute stecken geblieben oder angekommen ist, je nachdem von welcher Seite Sie es betrachten. Es geht immer noch um den Holocaust. Nun könnte man eigentlich meinen, dass im Jahre 2005, Jahre 2006 der Holocaust inzwischen als historische Tatsache etabliert ist und man sich darüber nicht mehr streiten muss. Tatsächlich laufen ein paar Prozesse zurzeit. Eine läuft in Potsdam, vor dem Potsdamer Amtsgericht. Da sind ein paar Getreue und Weggefährten von Horst Mahler angeklagt. Es gibt den Zündelprozess, der ist, glaube ich, in Heidelberg oder in Mannheim, irgendwo im mittleren Westen der Bundesrepublik. Es geht also um die Frage, ob die Leugnung des Holocaust strafbar ist oder nicht. Ich finde es völlig überflüssig, sozusagen ein Luxus, sich damit die Zeit zu vertreiben, weil es geht nicht um den letzten Holocaust, inzwischen geht es darum, ob es den nächsten geben könnte. Und wenn nur ein Bruchteil der Aufregung, den wir in die Debatte über den ehemaligen Holocaust investieren, dahin gelenkt würde, was im Nahen Osten zurzeit droht, wenn sich die Aufregung vielleicht auf das Verhalten des iranischen Staatspräsidenten konzentrieren würde, der in aller Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit das sagt, was er machen möchte und dem man auch zutrauen muss, dass er es machen wird, dann wäre ich etwas ruhiger, als ich heute bin. Jedenfalls verweigere ich mich der Holocaust-Debatte und möchte wirklich darauf hinweisen, dass die Wirklichkeit heute viel bedrohlicher ist. als wir es uns vorstellen können. Nächste Woche fängt wieder die Woche der Brüderlichkeit an. Wir werden also wieder Feiern erleben mit Gesangsquartetten, Buchsbäumen und kleinen Kammermusikkonzerten. Alles unter der Parole nie wieder 33 oder während den Anfängen. Das ist die rituelle Ebene, auf der die Debatte in der Bundesrepublik angekommen ist. Und dagegen versuche ich, ein paar Fakten zu setzen. Ich werde Ihnen einen Text vorlesen, den Sie in ganzer Länge auf meiner Homepage finden werden. Es ist eine umgearbeitete Fassung des ersten Kapitels meines Buches. Das Buch habe ich 86 geschrieben, das ist genau 20 Jahre her. Und als wir es jetzt neu im Berlin Verlag herausgegeben haben, habe ich es doch mal selbst komplett gelesen und war eigentlich überrascht, dass ich es überhaupt nicht bearbeiten musste. Alles, was drinsteht, gilt heute genauso, wie es vor 20 Jahren gegolten hat. Mit einem relevanten Unterschied: Was ich damals beschrieben habe, waren marginale Phänomene. Es waren marginale Phänomene, man könnte sagen, es waren Äußerungen der Lunatic Fringe, also der Verrückten am rechten und linken Rand, vor allem am linken Rand. Was damals marginal war, ist heute Mainstream. Das ist der einzige Unterschied. In der Tat hat es in dieser Frage des Antisemitismus den langen Marsch durch die Institutionen gegeben, er ist erfolgreich verlaufen und Leute, die früher marginale Positionen eingenommen haben, gehören zum Mainstream. Und darüber will ich Ihnen heute was erzählen und ich habe noch ein paar andere Sachen mitgebracht, um Sie mit dem letzten Stand der Debatte vertraut zu machen. Ich will nur aus Ihrer wunderbaren Einleitung, die mir leider auch klar gemacht hat, wie alt ich bin, eine Kleinigkeit korrigieren. Sie sagten, ich wäre studierter Jurist und Volkswirt. Ja, aber ich habe beide Studiengänge rechtzeitig abgebrochen. Ich will damit niemanden zur Nachahmung reizen, nur halt, es gibt einen Verlag, der mir die Prospekte immer zuschickt, das ist der Beck Verlag aus München, der schickt mir immer seine Prospekte zu mit Professor Dr. Henrik Broder und glauben Sie mir, ich hebe die Umschläge alle auf. So, also es ist eine Variation des ersten Kapitels. Ich fange einfach mittendrin an. Man muss heute den Eindruck gewinnen, dass sich viele Deutsche, vor allem die Angehörigen der sogenannten Intelligenz, auf eine zwanghafte, beinahe pathologische Art mit dem Nahen Osten beschäftigen. Es kommt mir vor, als würden sie abends mit dem Gedanken Gott, was soll aus Palästina werden, einschlafen und morgens mit dem Gedanken aufwachen, erst lösen wir den Konflikt im Nahen Osten, danach gehen wir arbeiten. Um zu illustrieren, was ich meine, will ich Ihnen drei Beispiele geben. Es sind Fälle aus dem Mainstream, keine Geschichten vom Rand der deutschen Gesellschaft, wo die Verrückten mit Palitüchern herumlaufen und Israel- und USA-Fahnen verbrennen. Beispiel 1. Vor einigen Wochen ist ein neues Buch von Rupert Neudeck erschienen. Ich kenne und schätze ihn, er hat die Kap Anamur gegründet und Tausenden von Menschen das Leben gerettet. Deswegen werde ich nie etwas Schlechtes über ihn sagen, auch wenn er jetzt ausgetickt ist, so wie nur ein guter Deutscher austicken kann, dem im fortgeschrittenen Alter die Last der deutschen Geschichte zu viel wird. Neudeck hat ein Buch über den Nahostkonflikt geschrieben, es heißt »Ich will nicht mehr schweigen« und darin stehen unter anderem die folgenden Sätze. Wir Deutschen sind in unserem Bemühen, Schuld abzutragen, immer wieder in die Freundschaftsfalle Israels hineingeraten. Freundschaft kann man nicht aus der Vergangenheit ableiten. Freundschaft muss etwas sein, das aus den Anstrengungen beider Partner herauswächst. Die Trauer und das Entsetzen über den Holocaust ist das eine. Aber die sklavische Unterstützung der Politik Israels ist etwas anderes. Das eine wird anhalten, das andere müssen wir möglichst schnell beenden. Dazu waren mir bei meinen Reisen nach Palästina die Bücher des Philosophen Martin Buber ein Vademekum. Wir Deutschen, wir haben die Palästinenser vergessen, haben Israels Urteil über sie angenommen, das oft das Urteil von Verachtung ist. Dieses Volk wird seit nunmehr 39 Jahren durch eine Besatzung gequält. Was man bei diesem Zitat als erstes monieren muss, ist der majestätische Gebrauch des Personalpronomens wir. Denn nicht wir Deutschen sind es, die in der Freundschaftsfalle stecken, es ist Rupert Neudeck, dem die Trauer und das Entsetzen über den Holocaust das Leben schwer machen. Und da verschafft er sich Erleichterung, indem er auf das historische Verbrechen der Juden verweist, die seit immerhin 39 Jahren ein Volk durch eine grausame Besatzung quälen, wie ein Sadist sein Opfer, das in den Keller gesperrt hat, damit man dessen Schreie nicht hört. Und nicht zu vergessen, 39 Jahre, das ist dreimal so lange, wie das Dritte Reich gedauert hat. Neudeck versäumt es natürlich nicht, sich auf einen jüdischen Zeugen zu berufen, den Philosophen Martin Buber, mit dem er in seinem Buch fiktive Gespräche führt. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Danach geht es Neudeck schon viel besser. Er fühlt sich entsklavt. Ginge es Neudeck nur um die Palästinenser, würde er einfach deren Leben und Leiden unter der Besatzung beschreiben. Aber die Palästinenser sind ihm nur Mittel zum Zweck, seine deutsche Befindlichkeit zu artikulieren, sich aus der Freundschaftsfalle zu befreien. Deswegen unterschlägt er, dass die Israelis nicht in die besetzten Gebiete gezogen sind, weil ihnen nach einem Ausflug zumute war, dass nach palästinensischem Verständnis die Besatzung nicht 39, sondern 57 Jahre dauert, weil es nicht um Gaza und Westbank, sondern das ganze Ding geht, dass auf palästinensischen Landkarten Palästina vom Mittelmeer bis zum Jordan reicht, dass die politische Führung der Palästinenser bis jetzt jede Chance, die Besatzung wenigstens in Gaza und der Westbank zu beenden, vergeigt hat, seit dem ersten Camp David-Abkommen zwischen Israel und Ägypten im Jahre 78, bis heute, bis zur demokratischen Wahl von Hamas. All das sagt Neudeck nicht, obwohl er nicht mehr schweigen will, denn so etwas könnte sein Selbstgespräch mit Martin Buber stören. Deswegen fährt Neudeck auch nicht nach Darfur, um dort ein therapeutisches Gespräch zu führen, denn erstens reicht der Boden der deutschen Geschichte nur nach Palästina und zweitens gibt es bei den Reitermilizen keinen, der ein Vademekum benutzt, von Geschichte und Philosophie eine Ahnung hat und es mit Neudeck aufnehmen kann. Wie gesagt, ich kenne und schätze Neudeck und ich werde nichts Böses über ihn sagen. Er ist gewiss kein Antisemit, aber er hat ein Problem mit den Juden, das er auf deren Rücken abzuarbeiten versucht. Genauso wie sein alter Freund Norbert Blüm. Der war mal Minister für Arbeit und Soziales, behauptet immer noch, die Renten sind sicher, was in seinem Fall sogar stimmt, weil er das 30- bis 40-fache dessen bekommt, womit ein Hartz-IV-Empfänger monatlich auskommen muss. Aber Geld allein macht nicht glücklich und deswegen hat auch Norbert Blüm im späten Alter sein Herz für die Palästinenser entdeckt, wenn er nicht gerade beim Karneval als ästhetische Provokation in kurzen Hosen für Lache sorgt. Blüm hat das Vorwort zu Neudecks Buch geschrieben und darin heißt es, eins meiner Lieblingszitate, in dem Vorwort heißt es, Neudeck, schreibt Blüm, Neudeck will nicht mehr feige sein. Das ist die Antwort auf die Feigheit vieler Väter, die sich einst duckten, die Augen schlossen und sich davonmachten, als Juden in Deutschland deportiert und massakriert wurden. Der Kampf für Menschenrechte ist eine Art von Wiedergutmachung für die Verachtung der Menschenrechte, der sich die Vorfahren von uns schuldig gemacht haben. Das, meine Damen und Herren, sind Sätze, die jeden Therapeuten zur Raserei bringen könnten. So viel pathologische Unschuld passt auf keine Couch. Was Neudeck leistet, sagt Blüm, ist die Wiedergutmachung für die Sünden der Väter. Während die weggeschaut haben, was damals mit den Juden gemacht wurde, schaut Neudeck genau hin, was die Juden heute machen. Wäre Blüm schon eher auf diese Idee gekommen, hätte die Bundesrepublik eine Menge Geld sparen können. Statt Wiedergutmachung zu zahlen, hätte man einfach ein paar Sozialarbeiter und Bewährungshelfer nach Israel schicken sollen, um den Juden die Rückkehr in die zivilisierte Gesellschaft zu erleichtern. Wir haben es hier mit einem Fall von Übermut zu tun, den Wolfgang Port mit dem Satz beschrieben hat, die Täter passen auf, dass ihre Opfer nicht rückfällig werden. Genau darum geht es, sich aus der Freundschaftsfalle zu befreien. Das haben unter anderem auch Hohmann und Möllemann versucht und sind damit gescheitert, jeder auf seine Weise. Das zweite Beispiel, das ich Ihnen erzählen möchte, ist von der gleichen Art, nur noch ein wenig absurder. Sein Urheber ist ebenfalls ein Akademiker, einer, der sich Gedanken darüber macht, wie man den Nahostkonflikt lösen könnte. Im Juni 2004 erschien im Politikteil der Frankfurter Allgemeinen ein Artikel mit dem Titel Land gegen Land von Professor Dr. Erwin Heckel, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Es war genau die Art von akademischer Sandkastenphilosophie, wie man sie sonst auf der Leserbriefseite der Frankfurter Allgemeinen findet, nur länger und detaillierter. Ausgehend von der Erkenntnis, dass auch Bush und Sharon es nicht fertiggebracht haben, einen Ausweg aus dem scheinbar unlösbaren Palästina-Dilemma zu finden, bot sich Haeckel als Helfer in der Not an. Als erstes müsse man die physische Gestalt Israels als Fehlkonstruktion erkennen und zur Disposition stellen. Haeckel hat sich viel vorgenommen. Er will sozusagen Herzl vom Kopf wieder auf die Füße stellen, und zwar so: Der Weg zur Gründung eines lebensfähigen, zusammenhängenden, souveränen und unabhängigen Palästinenserstaates führt über eine Neugründung des Judenstaates. Und zwar in Palästina, wo sonst, dass man nur anders als bisher portionieren müsste. Haeckels Vorschlag: Der 400 Kilometer lange, aber durchschnittlich nur 70 Kilometer breite Landstrich lässt sich nicht vernünftig in Ost und West teilen, wie seit 57 Jahren vergeblich versucht wird, aber sehr gut in Nord und Süd. Dazu muss nur der israelische Negev gegen das arabische Samaria getauscht werden. Haeckels Land-gegen-Land-Plan wäre, schreibt er, von Vorteil für alle. Der Negev, schreibt Haeckel, ist weder ein natürlicher noch ein gottgewollter Teil Israels. Die Palästinenser aber bekämen genug Platz für alle rückkehrwilligen Flüchtlinge. Samaria dagegen ist für Israel wertvoller, weil es ihm die Jordangrenze gibt. Um den Plan zu realisieren, müsste man nur einen Bevölkerungsaustausch vornehmen. Die umzusiedelnde Bevölkerung auf beiden Seiten ist ungefähr gleich groß. Etwa 900.000 Israelis würden aus dem Negev nach Samaria ziehen und etwa 1,2 Millionen aus Samaria in den Negev. Auf beiden Seiten, schreibt Haeckel, würde die vorhandene Infrastruktur nur den Besitzer wechseln. Professor Dr. Haeckel hat auch ausgerechnet, was eine solche Aktion kosten würde. Ein Schnäppchen. 125 Milliarden Dollar oder ein Zehntel dessen, was Deutschland in den letzten 15 Jahren in seinen Osten investiert hat. Die Kosten müssten sich die USA, die Europäische Union und die Ölstaaten am Persischen Golf teilen. Ja, billiger war der Frieden noch nie zu haben. Man kann einen solchen Plan mit zweierlei Blick lesen. Einmal als die Allmachtsfantasie eines Stubenhockers, der nicht begriffen hat, dass es im Nahen Osten um mehr als nur die Aufteilung des Kuchens geht. Zum anderen als eine Fata Morgana aus jenen Tagen, da im Berliner Reichssicherheitshauptamt größere Umsiedlungen und die Neuordnung der Ostgebiete geplant wurden. Und nur dank der Gnade der späten Geburt wurde Professor Dr. Erwin Haeckel wissenschaftlicher Mitarbeiter der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und nicht des Reichssicherheitshauptamtes. Es ist atemberaubend, wie viele Menschen in Deutschland eine umfassende Lösung des Nahostkonflikts zu ihrer Lieblingsaufgabe gemacht haben, noch bevor das Problem der Gewalt an Berliner Schulen gelöst werden konnte. Gäbe es eine Möglichkeit, die dabei entstehenden Energien zu bündeln, könnte man mit dem Output schon eine mittlere Stadt wie Koblenz erleuchten. Oder wenigstens den Wallraffplatz vor dem Westdeutschen Rundfunk in Köln. Womit wir bei dem dritten Beispiel wären, mein Lieblingsbeispiel, es ist eine Geschichte, die ich wirklich gerne erfunden hätte, aber dazu hat mein Talent nicht gereicht und leider schreibt das Leben die besseren Geschichten. Im Mai 2004 sendete der WDR in seinem fünften Hörfunkprogramm die ungehaltene Rede des Ariel Sharon. Die ungehaltene Rede des Ariel Sharon, eigentlich hätte es heißen müssen, die gehaltene Rede des ungehaltenen Ariel Sharon, aber am Rhein macht das nicht so viel aus, welches Adjektiv Sie verwenden. Geschrieben von dem Autor Ulrich Harbecke, der für eine halbe Stunde in die Rolle des israelischen Regierungschefs schlüpfte, um die Rede an die Israelis und Palästinenser zu halten, die jener eigentlich halten sollte, wenn er so klug und so vernünftig wie Ulrich Harbecke wäre. Harbecke alias Sharon begann seine Rede mit den Worten: Lieber Landsleute, was ich Ihnen zu sagen habe, ist schwierig und einfach zugleich. Es ist schwierig, weil es so einfach ist. Damit hat er die Richtung vorgegeben, obwohl nach allen Regeln der digitalen Logik eine Aufgabe nur schwierig oder nur einfach sein kann, aber nicht beides zugleich. Harbecke holte weit aus. Zitat: Vor einigen Tagen las ich in einem Buch, das uns allen gemeinsam gehört und das von unserem Stammvater Abraham erzählt, von Ismael und Isaak, die beide in diesem Land ihre Heimat haben. Ich stieß auf eine erstaunliche Tatsache. Die Passagiere in Noahs Arche kamen offenbar auf engstem Raum gedeihlich miteinander aus. Der Löwe lag neben dem Lamm und unterdrückte seinen Heißhunger. Der Habicht übte sich in Nulldiät, während Mäuse und Kaninchen vor ihm spielten. Katze und Hund sahen in die andere Richtung, wenn sie einander begegneten. Sie alle hatten einen guten Grund für ihr abartiges Verhalten. Es war der gemeinsame Feind, die Flut. Wenn das Wasser steigt, Harbecke, werden die Nichtschwimmer friedlich. Uns allen steht das Wasser schon am Hals. Ja, meine Damen und Herren, und wenn die Sonne hinter dem Kölner Dom untergeht, werfen auch Zwerge lange Schatten. Vor allem, wenn das Kölsch aus der Sion-Brauerei bis zum Hals steht. Harbecke, bislang weder als Weltenlenker noch als Krisenmanager hervorgetreten, steigerte sich von Absatz zu Absatz. Etwa auf halber Strecke, nachdem er über den Zauber des Redens und die Dämonie des Zerredens, die Kunst des Erinnerns und die Kunst des Vergessens über Phantomschmerzen und Kain und Abel resoniert hatte, ließ er Charon, seinen Charon, endlich zu Potte kommen mit einer neuen, einer besseren Idee, die ihm nach langem Nachdenken gekommen war. Harbecke, ab morgen gehört das ganze Land allen. Sie haben richtig gehört. Jeder darf siedeln und wohnen, reisen und arbeiten, wo er will. Jeder darf leben, wie er es mag, seine Feste feiern, nach seinen Rezepten kochen. Alle Wege stehen offen. Schulen und Universitäten, Betriebe und Sportvereine, Kinos und Kirchen sind zugänglich für jeden. Das Land ist kein Flickenteppich mehr, wo jeder voller Angst und Hass ein paar Quadratmeter verteidigt. Ab morgen ist es ein großer gemeinsamer Lebensraum. Warum teilen, wenn man das Ganze haben kann? Warum sich mit wenigem bescheiden, wenn man das Viele und Weite genießen darf? Warum angstvoll hinter Zäunen, Gräben und Mauern hocken, wenn man die kleine Zeitspanne des menschlichen Lebens in Würde, Freiheit und Freude verbringen kann? Niemand verliert etwas, alle gewinnen. Das ist ein guter Handel, denke ich. Der WDR-Mann Harbecke steigerte sich dermaßen in seine Rolle als Charon hinein, dass ihm nicht einmal auffiel, mit welcher Leichtigkeit es das Wort Lebensraum benutzte, über den er verfügte, als wäre es ein Schrebergarten in Köln-Nippes. Alles sollte einfach allen gehören. Mich erinnerte das an eine Anarchisten-Demo in Reykjavik, bei der Transparente mit der Parole Island für alle getragen wurden. Aber diese isländischen Anarchisten waren liebe Menschen, die etwas verteilen wollten, das ihnen gehörte, während Ulrich Harbecke nach Immobilien griff, die nicht auf seinen Namen im Grundbuch eingetragen waren. Damit nicht genug, ließ er sogar Charon über seinen eigenen Schatten springen und um Entschuldigung für einen furchtbaren Fehler bitten, als er auf den Tempelberg marschierte, noch bevor er sein Amt als Ministerpräsident angetreten hatte. Harbecke lässt Charon sagen, ich bitte euch um Vergebung für alles, was geschah, vor allem euch, die arabischen Mitbewohner unserer wunderbaren Stadt, denn sie habe ich damals ins Herz getroffen. Und zuletzt bitte ich mich selbst um Vergebung. Ich habe die historische Stunde nicht genutzt und schwere Schuld auf mich geladen. Ich glaubte, für das Recht zu kämpfen und habe doch nur Rache geübt. Aber das Recht darf nur in Anspruch nehmen, wer auch bereit ist, sich dem Recht zu unterwerfen. Und dann lässt Harbecke den israelischen Ministerpräsidenten ein zweites Mal zum Tempelberg gehen. Charon opfert sich für den Frieden. Kommt uns die Geschichte nicht bekannt vor? Hat sich nicht gleich nebenan auf Golgatha vor 2000 Jahren etwas Ähnliches zugetragen? Harbecke lässt Charon folgende Sätze sagen. Liebe Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, morgen werde ich abermals den Tempelberg besteigen, aber ich werde nicht allein sein. Aber ich werde allein sein und komme mit offenen Händen. Ich möchte den Boden küssen, weil er euch so heilig ist. Ich möchte um Vergebung bitten für die vielen Wunden und Kränkungen, die wir euch zugefügt haben. Ich weiß nicht, wie ihr mich empfangen werdet. Vielleicht wollt ihr nur Rache und keine Zukunft. Vielleicht geht euer Zorn über alle Kraft. Dann will ich lieber auf dem richtigen Weg scheitern, als auf dem falschen zu siegen. Wenn ihr mich verfolgt, möchte ich bei euch Zuflucht suchen. Tja, und wenn Charon nicht den Gehirnschlag bekommen hätte, dann würde er längst bei einer palästinensischen Familie hocken, die ihm Zuflucht gewährt hat, Wasserpfeife rauchen und sein entschuldetes Leben genießen, während Ulrich Habecker als Sharon verkleidet mit Mahmoud Abbas über ein Ende des Konflikts verhandelt. Diese original gallische Mischung aus Christentum für Spätaufsteher, Kitsch und Größenwahn muss wie eine Bombe eingeschlagen haben. Die Telefonleitungen glühten, die Redaktion musste Überstunden einlegen. Auf der WDR-Homepage konnte man lesen, das überraschende Friedensangebot in der fiktiven Rede Ariel Sharons hat die Menschen stark berührt. Mehrere hundert Hörer, die den Beitrag auf WDR 3 und 5 verfolgten, haben sich bislang per Telefon, Post oder Mail beim Sender gemeldet, um ihre Zustimmung oder Anteilnahme zu bekunden. Die ganze Woche sei die Redaktion damit beschäftigt gewesen, Post zu beantworten, um Stellung zu inhaltlichen Dingen zu beziehen. Es gab Hörer, die den Text der Sendung jüdischen Freunden in den USA oder Israel schicken wollten. Andere boten an, das Manuskript ins Englische zu übersetzen oder die Kosten der Übersetzung ins Arabische und Hebräische zu übernehmen. Ein Hörer schrieb, der Beitrag war zum Heulen und wäre wirklich die Lösung für das Kriegsproblem. Inzwischen hat Israel den Gazastreifen geräumt und bereitet weitere einseitige Schritte vor, weil es nicht warten mag, bis sich die palästinensische Autonomiebehörde mit der Hamas, die Hamas mit der Hisbollah und die Hisbollah mit dem Dschihad über die richtige Strategie gegenüber Israel geeinigt hat. Ulrich Habecker zählt wahrscheinlich immer noch die Hörerbriefe, die bei ihm eingegangen sind, hat aber keine weitere Rede mehr geschrieben, zumindest keine, die ein so gewaltiges Echo ausgelöst hätte. Womit, meine Damen und Herren, haben wir es hier zu tun? Mit Stammtisch- und Sandkastenstrategen, mit lauter kleinen Albert Schweitzers, Mutter Theresas und Clausewitzen, die einen Tatbestand umso sicherer beurteilen können, je weiter weg er sich von ihrer Haustür abspielt? Rupert Neudeck mag nicht mehr schweigen. Das hat er zwar noch nie getan, aber er saß ja auch noch nie in einer Freundschaftsfalle, aus der er unbedingt raus wollte. Norbert Blüm passt auf, dass die Juden nicht rückfällig werden. Professor Heckel teilt Palästina neu ein, als wäre das Land eine Torte, die er zum Eintritt in die Rente bekommen hat. Und Klaus Harbecke fantasiert sich in die Rolle von Ariel Sharon hinein, um die Weltgeschichte am Zipfel zu packen. Sind es Megalomanen, Narren oder einfach Leute, die ihren Beruf verpasst haben, die besser Feldherren, Landvermesser oder Beziehungsberater geworden wären? Es sind, ich sagte es schon, nur drei Beispiele von sehr vielen, die ich systematisch sammle. Nur drei Beispiele, die wirklich symptomatisch und charakteristisch sind für die Fülle der Dinge. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, geben Sie einfach bei Google das Stichwort Palästina-Initiativen ein. Palästina-Initiativen suchen. Und Sie bekommen 90.300 Einträge. 90.300 Einträge. Und dann machen Sie den alternativen Versuch, versuchen Sie es mit dem Stichwort Darfur-Initiativen. Darfur-Initiativen suchen, Sie bekommen 267 Einträge. 90.300 gegen 267. Ich will hier nicht die Zahl der Opfer in dem einen Konflikt gegen die Zahl der Opfer in dem anderen aufrechnen, aber es führt kein Weg an der Erkenntnis vorbei, dass die Aufmerksamkeit, die der Nahe Osten genießt, in keinem Verhältnis steht zur Bedeutung und Dramatik des Konflikts. Die Bedeutung und die Dramatik resultieren aus der Aufmerksamkeit, die dem Konflikt zuteil wird, nicht umgekehrt. Das Blutvergießen im Sudan, im Kongo, der Bürgerkrieg in Algerien, die Umtriebe der Terroristen in Indonesien, wenn es nur nach der Zahl der Toten und Verletzten ginge, müssten diese Geschichten jeden Tag Schlagzeilen machen. Wenn es wirklich um die Verletzung von Menschenrechten ginge, müssten die Vertretungen der Islamischen Republik Iran jeden Tag von Tausenden von Demonstranten belagert werden. Aber es geht weder um die Toten und die Verletzten, auch nicht um die Menschenrechte, die im Iran ihren Ausdruck unter anderem darin finden, dass Hinrichtungen immer öfter durch Aufhängen statt durch Steinigen vollzogen werden, was einigen Menschenrechtlern in der Bundesrepublik schon als Beleg dafür dient, dass sich das Land auf dem Weg in den Fortschritt befindet. Es geht immer nur um eines, die deutsche Befindlichkeit 60 Jahre nach dem Ende der Nazizeit. Die Deutschen sollten, so hat es der frühere Anarchist und Kommunade Dieter Kunzelmann, den Eltern sicher ein Begriff, den Jüngern zu Recht nicht mehr, So hat es der Berliner Anarchist und Kommunarde Dieter Kunzelmann schon Ende der 60er Jahre seinen Leuten empfohlen, die Deutschen sollten endlich ihren Judenknacks überwinden. Judenknacks überwinden. Das war sehr salopp formuliert, traf aber den Nagel auf den Kopf. Wenn Sie wissen wollen, wie alles begann und woher die Nahost-Obsession der Deutschen kommt, empfehle ich Ihnen ein Buch, das im letzten Jahr erschienen ist, Die Bombe im jüdischen Gemeindehaus des Hamburger Politologen Wolfgang Kraushaar. Wirklich mit das beste Buch der letzten Jahre. Es ist die minutiöse Rekonstruktion eines lange unaufgeklärten Kriminalfalls. Ausgerechnet am 9. November 69, dem deutschen Schicksalstag und dem Jahrestag der Kristallnacht, wurde im Gemeindehaus der Berliner jüdischen Gemeinde eine Bombe deponiert, die nur deswegen nicht explodierte, weil der Zünder rostig war. Inzwischen weiß man, wer das Gemeindehaus in die Luft sprengen wollte. Ein linker Aktivist mit diskreter Unterstützung des Verfassungsschutzes, der auf diese Weise den Untergrund ausforschen wollte. Es war die erste Terroraktion der Stadtguerilla, die sich nach argentinischem Vorbild Tupamaros West-Berlin nannte. Das Ziel des Anschlages war mit Bedacht gewählt. Jüdische Gemeinden wurden zu Brückenköpfen des zionistischen Staates erklärt und damit für den Nahostkonflikt mit zur Rechenschaft gezogen. Noch am Abend des missglückten Anschlags, am selben Tag, kursierte in West-Berlin ein Flugblatt mit der Überschrift Shalom und Napalm, in dem sich die Urheber zu der Tat bekannten und ihre Motive erklärten. Das Flugblatt ist ein Dokument, das man kennen muss, Kraus hat es abgedruckt, wenn man heute darüber redet, was Ende der 60er Jahre in der Bundesrepublik los war und wie sich das Gedankengut der 68er in der Gesellschaft ausgebreitet hat. In dem Flugblatt heißt es unter anderem, es ist ein ziemliches Kauderwelsch, aber ich kann es Ihnen nicht ersparen, in dem Flugblatt heißt es unter anderem, dass europäische und US-Kapital habe sich eine starke Militärbasis im Nahen Osten errichtet, die als Wiedergutmachung und Entwicklungshilfe getarnten Milliarden der Bundesrepublik sind in den zionistischen Verteidigungshaushalt eingeplant. Unter dem schuldbewussten Deckmantel der Bewältigung der faschistischen Gräueltaten gegen Juden würde die Bundesrepublik entscheidend an der faschistischen Gräueltaten Israels gegen die palästinensischen Araber mithelfen. Schon damals wurde also gleichgesetzt, was die Nazis hier mit den Juden anstellten, mit dem, was die Israelis, die Zionisten mit den Palästinensern machen. Das Flugblatt demonstrierte, wie man mit gutem Gewissen Antifaschist und Antisemit zugleich sein kann. Man verurteilt in einem Satz die faschistischen Gräueltaten der Nazis gegen die Juden und die faschistischen Gräueltaten Israels gegen die palästinensischen Araber. Und man bekämpft retroaktiv die Nazis, indem man den Zionisten in den Arm fällt, in West-Berlin und überall in der Welt. Die Begründung lasse ich folgendermaßen. Am 31. Jahrestag der faschistischen Kristallnacht wurden in West-Berlin mehrere jüdische Mahnmale mit Shalom und Napalm und El-Fatah beschmiert. Im jüdischen Gemeindehaus wurde eine Brandbombe deponiert. Beide Aktionen sind nicht mehr als rechtsradikale Auswüchse zu diffamieren, sondern sie sind ein entscheidendes Bindeglied internationaler sozialistischer Solidarität. Das bisherige Verharren der Linken in theoretischer Lähmung bei der Bearbeitung des Nahostkonflikts ist Produkt des deutschen Schuldbewusstseins. Die neurotisch-historizistische Aufarbeitung der geschichtlichen Nichtberechtigung eines israelischen Staates überwindet nicht diesen hilflosen Antifaschismus. Der wahre Antifaschismus ist die einfache und klare Solidarisierung mit den kämpfenden Fedayin. Der revolutionäre Jargon dieses Zitats sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein versuchter Mord als Ausdruck internationaler sozialistischer Solidarität veredelt wurde. Man wollte die Lähmung bei der Bearbeitung des Nahostkonflikts loswerden, ein Produkt des deutschen Schuldbewusstseins gegenüber den Juden. Es galt, die geschichtliche Nichtberechtigung des israelischen Staates in die Tat umzusetzen. Die Tupamaros West-Berlin zogen aus, die Geschichte zu korrigieren. Dafür war der 9. November, der Jahrestag der Kristallnacht, der richtige Anlass und es wurde so begründet: Jede Feierstunde in West-Berlin und in der Bundesrepublik unterschlägt, dass die Kristallnacht von 38 heute tagtäglich von den Zionisten in den besetzten Gebieten, in den Flüchtlingslagern und in israelischen Gefängnissen wiederholt wird. Aus den vom Faschismus vertriebenen Juden sind selbst Faschisten geworden, die in Kollaboration mit dem amerikanischen Kapital das palästinensische Volk ausradieren wollen. Sie werden jetzt vielleicht sagen, das ist ja schrecklich, aber das war doch nur eine kleine radikale Minderheit, die niemand ernst genommen hat. Eben, man hätte sie beidseitig ernst nehmen sollen. Denn was vor 30 Jahren am Rande der Gesellschaft im eigenen Saft kochte, das ist heute Mainstream. Der lange Marsch durch die Institutionen hat auch dazu geführt, dass marginale Positionen gesellschaftsfähig wurden. Ende der 60er Jahre wollte Dieter Kunzelmann den Judenknacks loswerden, um die Lähmung bei der Bearbeitung des Nahostkonflikts zu überwinden. Heute wollen Rupert Neudeck und Norbert Blüm aus der Freundschaftsfalle raus, in die sie unfreiwillig geraten sind. Und alle meinen dasselbe. Es muss endlich Schluss sein mit der historisch bedingten Befangenheit gegenüber den Juden, dem schlechten Gewissen und der verordneten Leisetreterei. Die deutschen Nahostdebatten sind fast immer therapeutische Selbstgespräche, wobei sie wie Placebo-Kuren funktionieren. Sie helfen nicht wirklich. Die Patienten fühlen sich eine Weile besser, doch dann kommen die Symptome zurück. Die Dosis muss erhöht werden. Je mehr sie sich bemühen, aus der Freundschaftsfalle herauszukommen, ihren Judenknacks zu überwinden, desto tiefer geraten sie hinein, wie ein Autofahrer, der Vollgas gibt, nachdem er in einer Sandkuhle stecken geblieben ist. Vieles, das sich im Umfeld der Palästina-Initiativen abspielt, grenzt ans Absurde oder hat die Grenzen zum Absurden überschritten. In Köln zum Beispiel, eine Stadt, die sich auf ihre Toleranz viel einbildet, jeder Jeck ist anders, gibt es seit Monaten jedes Wochenende auf der Domplatte eine Mahnwache. Raten Sie mal, wogegen? Sie ahnen es, gegen die Mauer in Palästina. Ich habe versehentlich 23 Jahre in Köln gelebt, von 1958 bis 1981. Die Berliner Mauer wurde 1961 gebaut. In den 29 Jahren von 61 bis 89 gab es in Köln keine einzige Demonstration der Mahnwache gegen die Mauer. Die gibt es erst jetzt. Denn diese Mauer, die Terroristen daran hindern soll, die Israelis in Handarbeit wegzubomben, die tut den Kölnern wirklich weh. So etwas ist einfach irre. Es gehört in den Bereich der kollektiven Psychopathologie. Das alles hindert die Deutschen nicht daran, mit ihren beliebten Ritualen weiterzumachen. Im November wurde wieder an die Reichskristallnacht erinnert, es wurden Kränze niedergelegt und Reden gehalten. So etwas dürfe sich nie mehr wiederholen. Man müsse den Anfängen wehren und Toleranz praktizieren, um die Menschenwürde zu beschützen. Abgesehen davon, dass man Intoleranz praktizieren müsste, wenn man es mit dem Schutz der Menschenrechte ernst meint, ist es eine der billigsten Übungen, nie wieder 33 zu rufen. Es wird kein zweites 33 geben. Im Gegensatz zu einem weit verbreiteten Sonntagsspruch wiederholt sich die Geschichte nicht. Sie geht weiter. Vergessen Sie einfach die Nazis, die Kristallnacht, die Nürnberger Gesetze, die Wannsee-Konferenz, Auschwitz und den Holocaust. Denken Sie lieber daran, was der iranische Präsident vor einigen Wochen gefordert hat. Israel soll von der Landkarte ausradiert werden. Das Ziel ist, er sagte es offen und ehrlich, eine Welt ohne Zionismus. Und falls Sie doch unbedingt nach Parallelen zu 33 suchen, bitte sehr, auch Hitler hat seine Absicht, die Welt von den Juden zu befreien, öffentlich kundgetan. Auch er wurde lange nicht ernst genommen. Das ist die einzige Parallele zu 33, die man beachten muss. Auf der iranischen Agenda steht nichts anderes als die Vollendung des historischen Projekts, das die Nazis angefangen haben, aber nicht zu Ende bringen konnten. Und wie hat die deutsche Gesellschaft, die deutsche Öffentlichkeit, die an jeden 9. November den Anfängen wehrt, auf die Drohung aus Teheran reagiert? Relativ gelassen. Der iranische Botschafter wurde ins Außenamt bestellt, wo er ihm das Missfallen aussprach. Du, sag sowas nicht wieder. Es gab keine Folgen für den kritischen Dialog, der mit Teheran unterhalten wird. Von möglichen Sanktionen war keine Rede. Hätten die Iraner mit einer Kürzung oder Verteuerung ihrer Erdölexporte gedroht, wären die Reaktionen wahrscheinlich heftiger ausgefallen. Und die üblichen Verdächtigen aus der Appeasement-Fraktion stellten umgehend klar, wer wen bedroht. Peter Schollatour sagte in einem Interview mit der Bild-Zeitung, jetzt wäre der Iran in Gefahr, denn die Israelis würden darauf brennen, zu einem Präventivschlag auszuholen. Udo Steinbach, Direktor des Orient-Instituts in Hamburg, nahm den iranischen Staatspräsidenten in Schutz. Der sei doch außenpolitisch völlig unerfahren und habe sich halt im Ton vertan. Das sagt Steinbach noch immer, obwohl dieses Sich-Vergreifen im Ton inzwischen zur Routine gehört. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen diesen Donnerstagabend nicht weiter verdüstern. Die letzten Tage waren von heute abgesehen schon düster genug. Ich habe versucht zu erklären, woher das enorme deutsche Interesse am Nahen Osten kommt. Dass es wenig mit dem Nahen Osten und sehr viel mit Deutschland zu tun hat. Jetzt wollen Sie sicher von mir, weil ja auch die Woche der Brüderlichkeit nächste Woche anfängt, jetzt wollen Sie sicher von mir irgendeinen schönen, schlauen Satz zum Abschluss hören. Irgendetwas Wärmendes und Tröstendes wie, die Erinnerung ist das Geheimnis der Erlösung. Das sagt heute jeder. Und wenn das Wunder von Bern bei der Fußball-WM im Jahre 1954 das Einzige ist, woran er sich erinnern mag. Für alle übrigen Ereignisse der Geschichte gilt, die Erinnerung ist ein Fluch und eine Erlösung gibt es nicht. Merci vielmals.
Ich werde jetzt noch zwei inhaltliche Fragen stellen, dann auf die juristische Sache zu sprechen kommen und dann die Diskussion aufnehmen.
Vielen Dank, Herr Broder, für den sehr spannenden Text. Bevor ich die Diskussion öffne, möchte ich noch vom Podium aus ein paar Nachfragen an den Referenten stellen. Und zwar haben Sie ja, bevor Sie anfingen, den Text zu lesen, gesagt, dass das, was Sie vor 20 Jahren in der Erstauflage des Buches beschrieben haben, eher ein marginales Phänomen ist, das sich sowohl auf der extremen Rechten als auch auf der Linken findet. Und die Beispiele, die Sie jetzt gebracht haben, waren Beispiele aus dem Mainstream. Ein ehemaliger Minister, ein Vorsitzender einer Entwicklungshilfe, Organisation, ein Professor, also Angehörige der Intelligenz. Das heißt, dieses marginale Phänomen hat sich verschoben zum gesellschaftlichen Mainstream, was auf eine Verschärfung der Situation hindeutet. Es sind nicht nur die gesellschaftlichen Ränder, die solche Positionen vertreten. Welche Gründe würden Sie benennen dafür, dass sich das verschoben hat? Und als zweite Frage noch, die Beispiele, die Sie genannt haben, waren ja alles Beispiele aus Deutschland. Die Erklärung, die Sie dafür gebracht haben, war immer diese deutsche Geschichte im Hintergrund, die unaufgearbeitete Vergangenheit, die Last der Geschichte in Anführungszeichen, also das, was man auch als sekundären Antisemitismus bezeichnen könnte, was zusammengefasst in einem Satz meint, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Also durch die Projektion der deutschen Verbrechen auf andere Länder eine psychische Entlastung stattfindet. Allerdings ist dieses Phänomen des Hasses auf Israel ja kein deutsches Phänomen. Ich habe beispielsweise gestern ein Artikel in einer Zeitung gelesen von einem italienischen Bürgermeister, der in der Rifondazione Comunista Mitglied ist, der hat gesagt, Israel sei ein Schlag in das Gesicht der Menschheit. Oder auch nicht allzu lange her, es war, soweit ich mich entsinne, der britische UN-Botschafter, der hat von Israel als the shitty little country gesprochen, das immer wieder zu Weltproblemen führe. Das heißt, das ist nicht nur ein deutsches Phänomen. Für die Erklärung des Phänomens in Deutschland haben Sie den Rekurs auf die deutsche Geschichte gebracht. Wie ist aber diese europaweite Beschäftigung damit zu erklären?
Ich weiß es auch nicht. Ich fange mit Ihrer zweiten Frage an. Also ich nehme deswegen deutsche Beispiele, weil mir das, was hier passiert, am nächsten ist. Also ich kann am besten Deutsch und das, was hier passiert, passiert um mich herum. Würde ich in Holland leben oder in Frankreich oder in England, würde ich das beschreiben, was dort passiert. Aber Sie haben vollkommen recht, es ist kein deutsches Problem. Wahrscheinlich sind die Gründe jeweils verschieden. Also wenn es in Deutschland eine Grippeepidemie gibt, ist wahrscheinlich ein anderes Virus wirksam als bei einer Grippeepidemie in der Ukraine. Oder es ist der gleiche Virus, ich weiß es nicht. Es ist in der Tat ein europäisches Phänomen, aber das, was Sie als sekundären Antisemitismus genannt haben, es gibt dazu wirklich wunderbare Arbeiten, ein ausgezeichnetes Buch des jungen Tobias Jecker. Sie werden einen sehr guten Aufsatz von ihm auf meiner Homepage finden. Also ich bin nicht der Einzige, der auf diese Geschichten anspringt. Der sekundäre Antisemitismus drückt natürlich auch ein europäisches Problem aus. Sie dürfen nicht vergessen, dass die Ausrottung der Juden vermutlich deswegen so gut funktioniert hat, weil es darüber eine ungeschriebene, leise, aber sehr wirksame Übereinstimmung gegeben hat. Also in einem Land, das ich sehr schätze, in Holland, sind über 90-95% der Juden ausgerottet worden. Der Prozentsatz ist höher als der Prozentsatz der Juden, die in Deutschland ausgerottet worden sind. Das ging nur mit einer entsprechenden Kollaboration, obwohl es auch sehr aktiven Widerstand gegeben hat. Das heißt, der Holocaust ist ein europäisches Erbe. Und es sind ja nicht nur die Deutschen die Täter. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, dass man die Diskussion auf Deutschland reduzieren oder konzentrieren wollte. Und ich fand es immer sehr albern, dass die Frage der Kollaboration immer so verstanden wurde, als würde man Deutschland entlasten wollen. Nein, wenn man über die Kollaboration des Vichy-Regimes spricht, dann zeigt es nur, wie weit der Narzissmus sich ausbreiten konnte. Und es reduziert nicht die deutsche Schuld. Also ganz Europa hat damit ein Problem. Und es gab nur eigentlich zwei Länder in Europa, die sich diesem antisemitischen Wahn verschlossen haben. Das waren Bulgarien, auch in Bulgarien, und Dänemark. Die Bulgaren haben sich geweigert, ihre Juden auszuliefern, und die Dänen haben ihre Juden bei Nacht und Nebel rausgepaddelt, sie in Sicherheit gebracht. Ansonsten hat Europa kollaboriert, und wenn Sie heute nach Polen oder nach Frankreich fahren, werden Sie Ähnliches erleben, nicht mit dieser Heftigkeit, was Sie heute auch in Deutschland erleben. Und ich denke, ich habe eine schreckliche Vermutung, und ich weiß, es klingt spekulativ, es wird Sie erschrecken. Es braut sich im Nahen Osten was zusammen. Und ich kann nur sagen, als überzeugter Atheist, der keinen Respekt vor Religionen hat, die man heute von jedem abverlangt, ich kann nur sagen, Gott behüte, wenn da etwas passiert, dann könnte der nächste Holocaust den entscheidenden Schatten auf den letzten werfen. Ich weiß, es ist eine sehr spekulative, grausame Überlegung, aber wenn es mit Israel schiefgehen sollte, würde das die Erinnerung und die Debatte über das, was zwischen 33 und 45 in Europa passiert ist, völlig in der historischen Kulisse verschwinden lassen. Und ich glaube, dass man dieses Unaussprechbare langsam aussprechen muss, weil angesichts der Bedrohung aus dem Iran dies wirklich eine realistische Option ist. Und ich will nicht sagen, dass Europa darauf hinarbeitet, das nicht, aber für Europa wäre es natürlich eine Form von entscheidender Entlastung von seiner eigenen Geschichte, wenn es heute in Israel schiefgehen würde, weil es wäre der Beweis, der frische Beweis, dass es niemand mit den Juden kann, nicht mal ihre eigenen semitischen Verwandten, die Araber. Also ich weiß, ich male jetzt schreckliche Zeichen an die Wand, aber man muss sich mit diesem Gedanken beschäftigen. Man muss vermutlich diesen Fluch aussprechen, damit er nicht wirksam wird. So, das zur europäischen Konstitution, zum europäischen State of Mind. Die Verschiebung von den Rändern der Gesellschaft in den Mainstream. Das hat mit allem stattgefunden. Ich glaube, es ist alles vom Rand in den Mainstream hineingerückt. Die Eltern werden sich erinnern, welche Aufregung, ich glaube, in den 60er Jahren der Film Das Schweigen verursacht hat oder Der letzte Tango. Wenn sich diese Filme heute danach angucken, sind da solche Harmlosigkeiten gewesen. Ich habe vor 3 Tagen Heiner Lauterbach mit seiner Frau oder Freundin erlebt, wie sich genau um 18.15 Uhr in einem Hauptprogramm über Blowjobs unterhalten haben. Ich meine, das ist ein relevanter Fortschritt in dieser Gesellschaft. Sie können heute im Nachmittagsprogramm alles artikulieren, was früher einen Riesenskandal verursacht hätte. Das heißt, es hat eine allgemeine Entspannung mit allem stattgefunden. Mit allem stattgefunden. Inzwischen ist auch Kannibalismus nur eine Frage des Geschmacks, nicht wahr? Dieser Kannibale von Rothenburg klagt soeben gegen die Verletzung seiner Menschenrechte. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist, wenn vor 30 Jahren wäre das eine Kabarettnummer gewesen. Wenn das die Stachelschweine oder die Lach- und Schießgesellschaft erfunden hätten, das wäre der Lache der Saison gewesen. Ein Kannibale, dessen Spezialität Penis Flambé war, klagt jetzt gegen die Verletzung seiner Menschenrechte. Das gefällt mir. Also es ist alles, was marginal war, ist inzwischen Mainstream geworden, weitgehend Mainstream geworden. Und das gilt auch für den Antisemitismus. Und es hat noch eine andere Funktion. Es hat, glaube ich, eine andere Funktion. Es geht wieder. Es geht einfach deswegen wieder, weil viele Leute ausgestorben sind. Das heißt, ich habe noch, darauf bin ich sehr stolz, ich habe vor 1 oder 2 Jahren einen Brief von Herrn Filbinger bekommen. Filbinger. Weiß nicht, ob der Name jemand noch etwas sagt. Er ist, glaube ich, inzwischen zu Recht vergessen. Ich wusste gar nicht, dass er noch lebt. Und plötzlich hatte ich einen Brief von ihm. Und ich dachte, nanu, Post aus dem Jenseits. Es gibt ein Leben nach dem politischen Tode. Wunderbar. Nein, er lebt wirklich noch, ist inzwischen weit über 90. Ich finde es erstaunlich, dass alte Nazis so ein langes Leben haben, wenn die Opfer meistens früher wegsterben. Und Filbing hat mir immer mit irgendwelchen Verfahren gedroht, weil ich an die Sache erinnert hatte, die Hochhuth vor 40 Jahren ausgegraben hat. Dass nämlich Filbinger an der Hinrichtung oder besser gesagt Ermordung eines deutschen Soldaten beteiligt war, der wegen Wehrkraftzersetzung angeklagt und zu Tode verurteilt war. Und damals hat Hochhuth die Sache ausgegraben, Filbinger musste als Ministerpräsident von Baden-Württemberg zurücktreten. Jetzt mit 90 fühlt er sich plötzlich quasi von der Geschichte rehabilitiert. Das ist eine Marginalie, es ist nicht mehr bezeichnend. Aber es zeigt einfach, welche Leute plötzlich wieder Mut haben, sich in der Gesellschaft zu äußern. Ich habe dann später nachgeguckt, Filbinger betreibt irgendwo im Badischen ein eigenes Bildungszentrum, lädt ein zu Soirees, Matinees, Vorträgen und Gruppensex vermutlich, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist er sehr aktiv mit seinen 90 Jahren. Und es ist... Das hat, ich kann das nur so erklären, eine allgemeine Entspannung stattgefunden. Sachen, die vor 30, 40 Jahren undenkbar waren oder für die wir damals Prozesse wegen Verbreitung pornografischer Schriften uns eingehandelt haben, sind heute völlig normal. Und das gilt gleich auch für politische Phänomene. Hinzu kommt, dass es eine Phase des Wohlverhaltens gegeben hat. Eine Phase des Wohlverhaltens. Ich habe vor ein paar Monaten einen jungen Mann gesehen, der war vielleicht, also verglichen mit mir, ein Kind, 20, 25 Jahre alt. Und es ging, das war glaube ich Frontal oder eins dieser politischen Magazine im Fernsehen, und es ging um Hohmann, glaube ich, Hohmann, ja, so am Rande der Hohmann-Affäre. Und dieser junge Mann stand da und sagte immer wieder einen Satz: Wir wollen endlich wieder die Juden kritisieren können, wir wollen endlich wieder die Juden kritisieren können. Das war offenbar sein Hauptproblem. Ich denke, mit seiner Freundin war alles okay, er hatte einen Job, mit seinen Eltern verstand er sich prima, er hatte seine Versicherungspolice für seinen Opel Kadett bezahlt gehabt, war alles in bester Ordnung. Zu seinem Glück fehlte nur eins, er will die Juden kritisieren dürfen. Weil das ist eine Obsession, das ist eine Obsession. Und hinter der Obsession verbirgt sich leider ein deutsches Dilemma.
Noch eine letzte Frage, bevor ich die Diskussion dann öffnen werde. Sie haben ja gerade auch gesagt, dass Filbinger immer wieder mit juristischen Prozessen gedroht hat, oder jetzt in Ihrer Anmoderation haben Sie auch gesagt, dass da jetzt momentan einige Prozesse laufen. Da könnten Sie ja jetzt vielleicht noch mal kurz drauf eingehen. Und ist das eher ein neues Phänomen, dass Leute, die jetzt in durchaus polemischer Weise von Ihnen angegangen werden, juristisch klagen? Oder gab es auch schon beispielsweise Klagen wegen der Erstauflage des Buches in den 80ern? Oder hat das jetzt so stark zugenommen, weil es ja doch gerade auch stark diskutiert wird in den Medien?
Es hat enorm zugenommen. Also die Verfahren, die ich zurzeit habe, sind nicht die einzigen. Ich habe zwei Freunde in Berlin, Samuel Laster, ein Wiener Journalist, und Ralf Schröder, ein Informatiker, ein Mathematiker, der eine Website macht, die auch beide ganz ähnliche Prozesse haben. Dieser Prozess hat wahnsinnig zugenommen. Es hat auch zugenommen, diese Legalisierung des öffentlichen Lebens, dass Leute ständig vor Gericht gehen und sich beleidigt, betroffen fühlen. Ich sage Ihnen zwei Beispiele, die ich für absolut irre halte. Ich habe neulich in einem E-Mail-Briefwechsel, den ich online gestellt habe, eine kleine Unhöflichkeit begangen und habe eine Transsexuelle statt mit Frau, mit Herr angesprochen. Also wenn ich mich hier erinnere, war das früher ein Mann, der Thomas hieß, dann operiert wurde und jetzt Tanja heißt. Und das ist ein ganzer Hintergrund dahinter, da hängt auch noch ein pädophiles Netzwerk dran, also ziemlich ekelhafte Sachen. Und ich habe diese Person mit Herr statt mit Frau angesprochen. Daraufhin machte er oder sie eine Anzeige gegen mich und ich bekam... Ich schwöre es Ihnen, ich habe es nicht erfunden. Ich bekam vom Landeskriminalamt eine Vorladung. Landeskriminalamt Berlin, das ist nicht die Polizeiwache an der nächsten Ecke, wo ich meine Knöllchen immer bezahle, wenn ich die Parkuhr nicht gefüttert habe. Landeskriminalamt, an sich zuständig für Staatsschutzdelikte, politische Delikte, für Mordaufrufe und ähnliches. Das Landeskriminalamt lud mich ein zu einem Verhör, zu einer Stellungnahme aufgrund eines folgenden Delikts: Beleidigung auf sexueller Grundlage. Beleidigung auf sexueller Grundlage. Das Blöde ist nur, diesen Straftatbestand gibt es gar nicht. Es gibt Beleidigung und sexuelle Nötigung, aber es gibt keine Beleidigung auf sexueller Grundlage. Dann habe ich geschrieben, dass ich damit nichts anfangen kann, außer wäre ich an dem Tag eh nicht zu Hause gewesen, und habe Folgendes noch dazu geschrieben. Ich lese Ihnen diesen Brief vor und dann frage ich Sie was. Also an Landeskriminalamt Berlin und so weiter, an den Sachbearbeiter, der mich vorgeladen hat. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, meinerseits Anzeige zu erstatten. Ich meine, wenn ich schon einen Brief vom LKA bekomme, trifft sich das günstig. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, meinerseits Anzeige zu erstatten gegen die Betreiber von Störtebecker.netz, eine Nazi-Website, die Sie im Internet unter dieser Adresse finden, kommt die Adresse. Wenn Sie dann bis zum 5.12. rollen, 5.12. letzten Jahres, also vor 2 Monaten, werden Sie einen Text über Paul Spiegel, den Präsidenten des Zentralrates der Juden in Deutschland, finden. In diesem Text heißt es unter anderem, es ging um das Vertriebenenzentrum, das Frau Steinbach bauen wollte. Nach Meinung des Judenchefs würde das vorliegende Konzept zum Vertriebenenzentrum keine hinreichende Grundlage dafür bieten, dass dies, die Erinnerung, gewährleistet bleibe. Okay. Eine Äußerung, bei der wir einmal mehr bedauern, dass aus rechtlichen Gründen verboten ist, einem solchen Zeitgenossen mit dem größten Knüppel so lange ins Gesicht zu schlagen, bis er sich nicht mehr rührt. Schade, doch würde solch Verhalten sich nicht mit unseren moralischen Prinzipien gesellschaftlichen Miteinanders vereinbaren, auch wenn die bloße Vorstellung davon in der Tat etwas Anregendes und Verlockendes hat. Man kann eben nicht beides haben. Also diese Mordfantasie schon am 5.12. bei Störtebecker Netz online. Und ich habe dann die Anzeige gemacht und geschrieben, zitiert und geschrieben, es handelt sich um einen Fall von Volksverhetzung und Aufforderung zu einer Straftat. Das sind keine Antrags- sondern Offizialdelikte. Sie sind zum Einschreiten verpflichtet, sobald sie Kenntnis von dem Vorgang erhalten haben. Da Störtebecker Netz überall in der Bundesrepublik verbreitet wird, gibt es keine spezielle lokale Zuständigkeit. Ich bin Ihnen sehr verbunden, wenn Sie den Eingang meines Schreibens bestätigen und mich über den Fortgang der Ermittlungen informieren würden und so weiter und so fort. Mit Dank und freundlichen Grüßen, ewig Ihr und so weiter. So, ich habe diesen Brief am 25.12. abgeschickt, das ist jetzt ziemlich genau 2 Monate her. Raten Sie, was seitdem passiert ist. Nichts, einfach nichts. Ich habe nicht mal eine Eingangsbestätigung bekommen vom selben Landeskriminalamt, das gegen mich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, weil ich eine Frau als Herrn oder umgekehrt angesprochen habe. Ich meine, das sagt eigentlich schon alles. Und ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwas sehr Ungutes ist los, irgendetwas geht schief. Weil diese Erfahrung, die ich hier gemacht habe, die machen andere ständig. Ich habe später von Freunden gehört, die versuchen wirklich, wissen Sie, nicht diese Kostüm-Nazis aus dem Sächsischen Landtag, das ist alles vollkommen irrelevant, die erledigen sich ja selber. Aber wenn irgendwo im Internet ein Mordaufruf steht, ein unverblümter Mordaufruf, mit dieser Luft beschrieben, und es passiert nichts, dann denke ich, irgendwas läuft schief. Und wir kommen vielleicht noch auf dieses Verfahren zu sprechen, das Walter Schmidt und ich haben, da läuft es so ähnlich. Ein deutsches Gericht hat, nachdem es seit 150 Jahren eine Debatte über den Antisemitismus gibt, ein deutsches Gericht in Frankfurt am Main hat den Versuch unternommen, Antisemitismus definitiv zu regeln.